ARD.
HR Info Kultur.
Mit Pablo Rias am Mikrofon. In Deutschland leben etwas mehr als 14.000 Überlebende der Verfolgung durch das Nazi-Regime. Das sagt die Jewish Claim Conference. Der allergrößte Teil dieser Überlebenden hat Kinder und Enkel. Doch nicht in allen Familien ist und war das Leid und die Verfolgung der Eltern oder Großeltern während des sogenannten Dritten Reiches ein Thema. Im Gegenteil, oft wurde geschwiegen. Das Trauma der Verfolgung wurde allerdings trotzdem an die Nachkommen weitergegeben. In einem neuen Buch haben der Journalist Hans Riebsamen und der Fotograf Raphael Herrlich die Biografien von 31 Holocaust-Überlebenden und deren Kinder und Enkel nachgezeichnet. Sie haben die Menschen erzählen lassen.
Auch bei der Familie Schepesi, die ist eine Überlebende, die am Anfang des Jahres im Bundestag aufgetreten ist, am Holocaust-Gedenktag. Sie hat nicht mal mit ihrem eigenen Mann über ihre Vergangenheit gesprochen, über ihr Auschwitz-Schicksal, geschweige denn mit den Kindern. Und das dann erst nach und nach konnte sie sich öffnen und erzählen.
Sagt Hans Riebsamen über die Familie Schepesi. Wir sprechen gleich mit ihm über sein Buch und auch darüber, wie leicht oder wie schwer der Zugang zu den Überlebenden und ihren Nachkommen war.
Am 25. April 1939 hat Amalie Stutzmann ihren Sohn Markus Stutzmann zum Frankfurter Hauptbahnhof gebracht und ihn einem Kindertransport nach Palästina anvertraut. Einer Freundin in Palästina schrieb sie: "Ich schicke dir alles, was ich besitze." Amalie Stutzmann sah in der Verschickung ihres Sohnes nach Palästina die einzige Chance, ihn vor weiteren Verfolgungen durch das Nazisystem zu schützen und ihm eine hoffnungsvolle Zukunft zu eröffnen. Der 10-Jährige kam mit 34 weiteren Kindern und Jugendlichen im März 1939 auf dem Schiff Galilea in Palästina an und wurde in das Jugenddorf Kfar Hanuar Hadati, Dorf der religiösen Jugend, in der Nähe von Haifa aufgenommen. Auf dem Frankfurter Hauptbahnhof hat er seine Mutter zum letzten Mal gesehen.
Die Geschichte des Markus Stutzmann, der heute Abraham Bar Ezer heißt, gehört zu den 31 Biografien, die Hans Riebsamen und Raphael Herrlich in ihrem Buch zusammengetragen haben. Ich habe Hans Riebsamen gefragt, was seine Beweggründe waren, ein solches Buch zu schreiben.
Also der Ausgangspunkt waren Fotos von meinem Mitautor Raphael Herrlich, der seit 3-4 Jahrzehnten das jüdische Leben in Frankfurt und in ganz Deutschland fotografiert. Er selber ist Sohn eines Holocaust-Überlebenden und er hat Fotos aus seinem Archiv ausgesucht, auf dem immer ein Überlebender oder eine Überlebende zusammen mit Familienangehörigen zu sehen sind. Und zwar immer oder in den meisten Fällen in glücklichen Situationen, also bei Hochzeiten, bei Bar Mitzwen oder bei Gemeindefeiern. Und er fragte mich, ob ich die Texte dazu machen könnte, wollte ein Fotobuch machen mit Text dazu. Und es hat sich dann aber schnell herausgestellt, dass es nicht reicht, einen kleinen Text zu den Fotos zu machen, sondern ich habe mit Überlebenden gesprochen und es war klar, dass man ihre Geschichte ausführlicher erzählen musste.
Hans Riebsamen, haben Sie dazu die Menschen befragt oder sind Sie von sich selbst auf Sie zugekommen?
Nein, die Leute hat Raphael Herrlich anhand der Fotos ausgewählt. Das war sozusagen der Grundstock. Und ich habe die Gespräche mit den Enkeln, Söhnen, Töchtern geführt, auch mit zwei Überlebenden. Und so ist das Buch dann entstanden. Also ich habe, wie gesagt, die Texte verfasst. Raphael Herrlich hat die Bilder geliefert.
Im Buch steht ein Satz, das mich sehr berührt hat. Das Schweigen der Überlebenden ist nicht vergleichbar mit dem Schweigen der Täter. Worin besteht überhaupt der Unterschied?
Also der Unterschied ist der, dass die Deutschen, sage ich jetzt mal, die aus dem Land der Täter kommen, dass die ebenso geschwiegen haben wie die Überlebenden, aber sie haben aus Schuld geschwiegen, um die Schuld zu verbergen. Die Überlebenden haben geschwiegen, weil sie sich geschämt haben, so ein Schicksal erlitten zu haben. Das war ein Grund. Ein anderer Grund war, dass sie einfach ihre schrecklichen Erinnerungen verdrängen mussten. Sonst hätten sie kein neues Leben aufbauen können, keine Familien gründen können. Sonst wäre immer wieder die Erinnerung aufgestiegen und hätte sie übermannt. Deshalb haben viele ihre Erlebnisse einfach verdrängt oder tief im Inneren verborgen. Und der entscheidende Grund ist eigentlich, dass sie geschwiegen haben. Sie wollten ihre Kinder nicht belasten. Sie wollten, dass ihre Kinder ein normales Leben ohne Bedrückung, ohne Furcht, ohne Angst leben konnten.
Nie gefragt, nie erzählt, so der Titel dieses Buches. Obwohl man darüber nicht gesprochen hat, haben die Eltern, die Überlebenden, diese Traumata an die Kinder weitergegeben.
Ja, dazu muss man sagen, dass natürlich nicht alle geschwiegen haben. Es gibt auch Familien, in denen darüber viel geredet worden ist und es hat denen auch immer gut getan. Aber die Mehrzahl der Familien, mit denen ich jedenfalls gesprochen habe, die haben das Thema Überleben, Holocaust, Lager, Flucht, Exil als Tabuthema gesehen. Darüber wurde in der Familie nicht gesprochen. Auch bei Personen, von denen man sich das gar nicht vorstellen kann. Zum Beispiel Trude Simonson, Ehrenbürgerin der Stadt Frankfurt.
Vor kurzem gestorben,
die ja in ihrem späteren Leben viel in Schulen aufgetreten ist, auch ein Buch geschrieben hat über ihre Erlebnisse. Die hat in ihrer Familie auch nicht mit über ihr Leiden in Auschwitz oder in Theresienstadt gesprochen. Das hat mich doch sehr überrascht. Auch bei der Familie Schepesi, die ist eine Überlebende, die am Anfang des Jahres im Bundestag aufgetreten ist, am Holocaust-Gedenktag. Sie hat nicht mal mit ihrem eigenen Mann über ihre Vergangenheit gesprochen, über ihr Auschwitz-Schicksal, geschweige denn mit den Kindern. Und das dann erst nach und nach konnte sie sich öffnen und erzählen. Am Ende war es so, dass alle Familien, mit denen ich gesprochen habe, in allen Familien wurde am Ende gesprochen. Es war nicht möglich, alles unter den Tisch zu kehren oder alles zu verdrängen, sondern die Erinnerung hat sich dann doch ihren Weg gebahnt und musste weitergegeben werden.
Sagt Hans Riebsamen im Gespräch über sein Buch Nie gefragt, nie erzählt. Das vererbte Trauma in den Familien der Holocaust-Überlebenden. Wir sprechen nachher weiter mit ihm. Damit man an jene Menschen denkt, die deportiert und den Holocaust nicht überlebt haben, gibt es die sogenannten Stolpersteine. Der Künstler Gunter Demnig erinnert seit mehr als 2 Jahrzehnten an die Opfer der NS-Zeit, indem er vor ihrem letzten selbstgewählten Wohnort Gedenktafeln aus Messing in den Bürgersteig einlässt. Inzwischen liegen Stolpersteine in 1265 Kommunen in Deutschland und in 21 Ländern in Europa. Wer aber sind die Menschen, die da in Messing eingraviert sind? Mit dieser Frage hat sich die Kasseler Autorin Christina Hein beschäftigt.
Kinderarzt, Wohltäter, angesehener Bürger. Felix Blumenfeld war beliebt. Den Gründer des Kasseler Kinderkrankenhauses Park Schönfeld machte besonders die Säuglingssterblichkeit zu Anfang des vorigen Jahrhunderts Sorgen, erzählt die Kasseler Autorin Christina Hein.
Er hat Milchküchen eingerichtet für bedürftige Familien. Mit einem sehr großen Erfolg. Die Kindersterblichkeit oder Säuglingssterblichkeit ging danach wirklich deutlich zurück in Kassel. Also er war ein großer Wohltäter, er war ein sehr beliebter Kinderarzt.
Der auch im Stadtparlament saß. Ein geachteter Bürger. Aber all das zählte plötzlich nicht mehr, nachdem Hitler an die Macht gekommen war. Auch in Kassel änderte sich schlagartig die Stimmung. Weil Dr. Blumenfeld Jude war, verlor er alles. Seine Praxis und sein Vermögen. Aber was für ihn noch viel schlimmer war, er verlor auch seine Ehre als Mensch. Das erzählte Blumenfeld selbst in einem Brief.
Er sagt, ich stand am Königsplatz und habe auf die Straßenbahn gewartet, auf die Tram. Und da nähert sich ein Mensch mir und dieser Mann hat ihn beschimpft und hat gesagt, verschwinde hier, du hast hier nichts zu suchen, geh hier runter vom Trottoir, du darfst hier nicht auf die Straßenbahn warten, du bist ein Jude und hat ihn als sehr, sehr, sehr schlimm beschimpft.
Felix Blumenfeld war zutiefst verletzt. Auch das schreibt er in dem Brief.
Gerade weil es so eine banale, alltägliche Situation ist, ist sie so erschütternd. Und er selber empfindet das auch so. Er sagt, das kann doch nicht sein, dass ein Mensch, der vor kurzem noch anerkannt war, er war Stadtverordneter, er war wirklich ein Mensch, ein Bürger, der sich in dieser Gesellschaft sehr engagiert hatte, dass dieser Mensch mit einem Mal bespuckt wird.
Aber genau so war es. Blumenfelds Söhne konnten in die USA auswandern. Der nunmehr ehemalige Kinderarzt blieb in Deutschland zurück und verlor schließlich jede Hoffnung.
Er hat für sich einfach keine Hoffnung mehr gehabt, dass er auch Deutschland verlassen kann und hat Selbstmord begangen.
Aber vergessen wurde er nicht. Heute erinnern gleich 2 Stolpersteine in Kassel an den zeitweise so beliebten Kinderarzt. Christina Hein hat in ihrem Buch auch seine Geschichte erzählt, recherchiert vom Stolpersteinverein, der Schicksale wie die von Felix Blumenfeld nacherzählen will. Was die Kasseler Autorin und Journalistin besonders bewegt hat, ist auch die Geschichte der jüdischen Familie Popper. Sie hatte ein Textilgeschäft in Kassel, doch die ganze Familie kam in der Nazi-Zeit um. Sie verschwanden, als hätte es sie niemals gegeben.
Nein, es ist nichts mehr da. Keine Nachfahren, keine Dokumente, nichts. Ich denke, auch für einen Journalisten, der immer gerne recherchiert und Informationen zusammenträgt, ist das eine ganz eigenartige Situation, dass da wirklich nichts mehr zu recherchieren ist. Also man kann niemanden fragen, erzähl doch mal oder wie war das denn? Weil sie sind eben zum Teil einfach wirklich eliminiert worden. Also es gibt sie gar nicht mehr, außer ihren Namen auf dem Stolperstein zum Teil.
Das Buch will diese Menschen aus der Vergangenheit holen. Für Verlegerin Renate Mattei kommt es gerade zum richtigen Zeitpunkt, wo Juden wieder auf offener Straße angegriffen werden, wie Kinderarzt Felix Blumenfeld vor fast 90 Jahren.
Das ist für mich auch wie ein Stoppschild, oder? Ne? Mal nachdenken, guck mal. Und gerade diese Biografie, die wir eben gehört haben, zeigt ja, was Menschen möglich ist. Und wenn Menschen nichts lernen und ihr Verhalten nicht ändern, dann gehen wir geradeaus in diese Richtung.
Plötzlich sind die Lebensgeschichten hinter den Stolpersteinen wieder hochaktuell. Ein wirklich lesenswertes Buch.
Christina Hain und ihr Buch Nie vergessen, Stolpersteine in Kassel. Porträts von Menschen, erschienen im Euregio Verlag. Ein Bericht war das von Jens Wellhöhne. In vielen jüdischen Familien wurde nicht über das Schicksal der Eltern oder Großeltern während der Nazizeit gesprochen. Das erzählte uns vorhin Hans Riebsamen im Gespräch. Er hat zusammen mit Raphael Herrlich das Buch »Nie gefragt, nie erzählt« geschrieben. Auch wenn man nachvollziehen kann, warum die Überlebenden nichts erzählt haben oder wenig gesprochen haben von ihren schlimmen Erlebnissen und warum sie davon wenig weitergegeben haben, bleibt die Frage, warum haben die Kinder und Enkel dieser Überlebenden nicht nachgefragt? Das wollte ich von Hans Riebsamen wissen.
Der entscheidende Grund war, dass sie ihre Eltern nicht verletzen wollten. Sie wussten oder sie merkten, wenn sie bestimmte Themen ansprachen, dass die Eltern empfindlich reagierten oder verstört reagierten. Und dieser Schutz der Eltern, das war das Entscheidende. Im Grunde genommen wussten alle, dass irgendwas in der Familie, die Kinder und die Enkel, zumindest die Kinder, die wussten, dass in der Familie irgendwas nicht stimmte, dass irgendwas Besonderes ist. Und sie ahnten, dass mit der NS-Zeit und mit dem Holocaust zu tun hatte. Die Erinnerung ist sozusagen sprachlos weitergegeben worden. Man hat es an den Reaktionen gemerkt, dass die Eltern, dass die Mutter nachts aufgeschrien hat, dass der Vater auf bestimmte Gerüche zum Beispiel empfindlich reagiert hat, die er im Lager erlebt hat. Also die Kinder ahnten und wussten innerlich, dass ihre Eltern ein schreckliches Schicksal hinter sich hatten, wagten aber nicht zu fragen, um die Eltern nicht zu beunruhigen, nicht zu verunsichern, nicht sie in den alten Schmerz zurückzuschicken.
Hm. Bei den Geschichten, die in dem Buch auftauchen, ist mir aufgefallen, dass viele derjenigen, die porträtiert werden, erst sehr spät die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten haben. Aus freiwilligen Stücken haben sie so lange darauf verzichtet oder gab es tatsächlich irgendwelche, sagen wir mal, bürokratischen Hemmnisse?
Also alle Überlebenden, über die ich schreibe, und das gilt für viele andere, über die ich nicht geschrieben habe, die wollten nicht in Deutschland bleiben. Die meisten stammen aus Osteuropa und sind nach dem Krieg in die amerikanische Zone geflohen. Sie wollten nach Israel, sie wollten nach Amerika, manche auch nach England. Und vielen ist es auch geglückt. Die, über die ich schreibe, die sind hier hängen geblieben. Aus gesundheitlichen Gründen, haben keine Einreiseerlaubnis bekommen, weil sie Tuberkulose hatten oder irgendwelche Krankheiten. Oder sie blieben hier, weil sie sich eine kleine Existenz aufgebaut hatten und schoben das Auswandern immer weiter hinaus. Und irgendwann war es so, dass sie in Deutschland einfach Fuß gefasst hatten. Aber sie haben sich nicht mit Deutschland identifiziert. Sie haben sich nicht als deutsche Staatsbürger gesehen, sondern sie saßen auf gepackten Koffern in der Erwartung, dass irgendwann in den nächsten Jahren sie auswandern werden in ein Land ihrer Träume.
Ja, erinnert ein bisschen an andere Migrationsgeschichten.
Das ist bei anderen Migranten genauso.
Ja. Nach welchen Kriterien wurden diese Menschen jetzt ausgesucht, die in dem Buch auftauchen? Sind das sozusagen tatsächlich nur in Zusammenhang mit irgendwelchen Bildern von Raphael Herrlich oder gab
die,
es da
auch? Die Ausgewählten sind alles Leute, die Raphael Herrlich fotografiert hat und die er gut kannte. Und über meinen Co-Autor, über meinen Fotografen habe ich auch Zugang zu diesen Leuten gewonnen. Also einige kannte ich persönlich, Michel Friedmann oder den Sohn von Trude Simonsohn, an prominente Leute, die kannte ich aus meinem Beruf als Journalist. Da war das kein Problem. Ich rief an und sagte, ich will das, ich mache ein Projekt. Ein Buchprojekt, machen Sie mit, und sie sagten sofort zu. Bei den anderen, die ich nicht kannte, die ich nicht persönlich kannte, da war Raphael Herrlich sozusagen eine Art Türöffner. Der hat sie angerufen und gesagt, da kommt ein Freund von mir, der möchte mit dir reden, du kannst ihm vertrauen. Und so bekam ich den Zugang zu den Gesprächspartnern.
Wie schwer oder wie leicht war das sozusagen, diese ganze Information dann von diesen Unbekannten zu bekommen?
Ja, das war nicht so einfach. Es geht ja in den meisten Fällen um sehr persönliche Dinge. Immer in allen Fällen eigentlich. Um Familiengeheimnisse, die, über die jetzt gesprochen wurde, über die einmal gesprochen wurde. Und ich brauchte immer eine bestimmte Zeit, um das Eis zu brechen. Sie hatten irgendwann, fingen die Leute an zu sprechen und zu reden und zu erzählen. Und man merkte, dass sie sich auch oft eine Last von der Seele redeten. Und es war ein großer Vertrauensbeweis meiner Gesprächspartner, dass sie sich mir geöffnet haben. Das muss ich schon sagen. Das ist sehr ungewöhnlich. Hängt auch mit zusammen, dass ich Journalist bin und natürlich auch Erfahrung habe, wie man mit Fremden spricht und wie man ins Gespräch kommt.
Das Buch ist ja unterteilt in verschiedene Kapitel, wo es um die Familie geht, auch das Leben in der Gemeinde, in der jüdischen Gemeinde und so weiter. Aber welche der Geschichten hat Sie am meisten beeindruckt? Ist eine im Hinterkopf geblieben?
Also eine der Geschichten, die mich am meisten beeindruckt hat, war die von Eva Schepesi und ihrer Tochter Anita Schwarz. Frau Schepesi lebt noch und sie war auch bereit, mit mir zu sprechen. Und dieser Lebensweg über Auschwitz und das ewige Schweigen, das hat mich doch sehr beeindruckt, wie die Dame, die alte Dame im relativ hohen Alter zum ersten Mal von Auschwitz erzählt hat. Sie hat es in einer Reisegruppe erzählt, in Auschwitz selber, aber noch nicht ihren Kindern. Sie hat Jahre gebraucht, bis sie endlich so weit war, dass sie auch ihre Kinder einweihen konnte in ihr Leben. Und am Ende ist sie Zeitzeugin geworden und ist jetzt im Alter von über 90 immer noch unterwegs, spricht und erzählt ihre Geschichte. Das hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen.
Ich komme nochmal auf einen Satz zurück, was ich vorhin schon angesprochen hatte, nämlich das Schweigen. In vielen Familien galt das eiserne Gesetz des Schweigens. Dieser Satz steht fast am Ende des Buches. Ich würde jetzt sagen, eine Quintessenz Ihres Buches ist für mich zumindest: Mann und Frau sollten nicht schweigen, man darf nicht schweigen, auch und gerade in dieser Zeit. Würden Sie dem zustimmen?
Ja, so ist es genau. Also meine Erfahrung war, dass die Kinder und Enkel, die von dem Schicksal des oder der Überlebenden wussten, dass sie sich verpflichtet sahen, mit mir zu sprechen, weil sie auch eine Brücke sein wollten in die Gegenwart und sozusagen als eine Art sekundäre Zeitzeugen von der Geschichte erzählen wollten, damit sie nicht vergessen wird und damit es eine Mahnung oder Erinnerung an die heutigen Generationen ist.
Hans Riebsam war das, Mitautor des Buches Nie gefragt, nie erzählt. Das vererbte Trauma in den Familien der Überlebenden, erschienen im Societätsverlag. Hans Riebsam, danke, dass Sie hier im Studio waren.
Vielen Dank.
Einer, der seine jüdische Familiengeschichte offengelegt hat, ist der Regisseur Michael Bergmann. In seinem Buch Mammeleben oder das gestohlene Glück schreibt er über seine Mutter Charlotte, eine Holocaust-Überlebende. Michael Bergmann erzählt in diesem Buch die Geschichte dieser eigenwilligen, aber auch sehr starken Frau. Von ihren beruflichen Träumen als Jugendliche, von ihrer Vertreibung aus Deutschland, vom Verlust fast der gesamten Familie und auch vom Glück, ihren späteren Ehemann wiederzufinden. Charlotte Bergmann war, wie gesagt, eigenwillig und stark. Aber wie war ihr Verhältnis zu ihrem einzigen Sohn? Das habe ich Michael Bergmann gefragt.
Naja, es war eine sehr übergriffige Liebe, es war eine sehr fordernde Liebe. Ich konnte eigentlich ihren hohen Ansprüchen nie gerecht werden. Ich musste praktisch erstmal alle Verstorbenen im Holocaust umgekommenen Familienmitglieder ersetzen. Ich musste mindestens so gut sein wie die. Und wenn ich eine 2 in der Arbeit hatte oder im Zeugnis, dann hat sie gesagt, wieso keine 1?
Das ist natürlich für einen Jugendlichen oder für ein Kind unbefriedigend, wenn man all diese Ansprüche nicht erfüllen kann. Heute würde man sagen, Ihre Mutter hat für ihre Erziehung einen Trick benutzt, nämlich emotionale Erpressung. Ich habe dafür einen Auszug aus Ihrem Buch.
Meine Mutter brachte es in der Folge der Nachkriegsjahre zu einer Virtuosität im Umgang mit diesem Generalvorwurf. Hier ein paar Beispiele. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich lieber nicht überlebt. So, in die Disco willst du. Wir hatten auch Disco im Lager. Für wen habe ich das alles durchgestanden? Da überlebt man, und das ist der Dank. Ich wünsche dir, dass du niemals das durchmachen musst, was ich durchgemacht habe. Manchmal kam es mir vor, als hätte sie mich nur geboren, um jemanden zu haben, dem sie Vorwürfe machen kann.
Ein Auszug aus dem Buch »Mammeleben« oder »Das gestohlene Glück« von Michel Bergmann. Gelesen hat das Zitat Stefan Hübner. Herr Bergmann, wenn Sie die Ansprüche Ihrer Mutter nie haben befriedigen können, wie Sie uns vorhin erzählt haben, wie reagiert man da als Kind oder als junger Mensch? Mit Frust?
Es war frustrierend, aber ich habe, glaube ich, meine Befindlichkeit meiner Mutter gegenüber relativ selten gezeigt. Ich war ein sehr braves Kind. Sobald ich was auf die Mütze bekam, habe ich mich nicht gewehrt, sondern mich zurückgenommen. Ich hatte ja immer das Bedürfnis, auf meine Mutter Rücksicht zu nehmen.
Wenn Sie sagen, Sie mussten all die toten Verwandten so sein wie die, wie präsent war denn das Schicksal Ihrer Eltern selbst als Juden, das, was Sie beide haben durchmachen müssen während der Nazi-Diktatur? Sie waren ja im Exil in Frankreich. Wie präsent war das alles in Ihrer Kindheit und in Ihrer Jugend?
Das war relativ präsent. Also meine Eltern, speziell meine Mutter, gehörten zu der Generation, die darüber gesprochen hat. Viele in dieser Generation haben ja nicht darüber gesprochen, aber sie haben fast täglich darüber gesprochen. Meine Mutter besonders. Mein Vater war dann eher zurückhaltend. Er war als Mensch ohnehin etwas schüchtern und zurückhaltend. Meine Mutter hat auf jeden Fall aus ihrem Schicksal während der Judenverfolgung keinen Hehl gemacht. Und hat das jedem, der es wissen oder nicht wissen wollte, unter die Nase gerieben.
Also sie war auch kämpferisch, auch in der Zeit, als sie dann wieder nach Deutschland, in dem Fall nach Frankfurt zurückkehrte.
Ja, ich würde sogar sagen rebellisch. Also sie hat gegen alles aufgemuckt. Sie hat nicht an Autoritäten geglaubt. Sie hat sich mit Polizisten angelegt, mit Beamten angelegt. Also sie glaubte auch, dass sie nicht nur eine Verpflichtung hätte, sondern dass sie das Recht hätte, das zu tun.
Stammen Sie aus einem religiösen Elternhaus?
Nein, meine Eltern stammen aus einem religiösen Elternhaus, sowohl die Mutter als auch der Vater. Aber mein Vater hat, so wie viele andere auch, nach dem Holocaust gesagt, wie konnte Gott das zulassen? Und ja, Gott ist ja doch nicht so zuverlässig, wie wir dachten. Mir gegenüber als Kind haben sie natürlich die Tradition gewahrt und wir sind aber ja sehr weltlich damit umgegangen. Also wir haben kein Schweinefleisch gegessen, haben so ein paar Regeln immer wieder befolgt, aber wir sind jetzt, ja, waren ein sehr liberaler Haushalt, würde ich mal sagen.
Zu den für mich einprägsamsten Passagen in Ihrem Buch gehört der Kampf Ihres Vaters um das arisierte Wäschegeschäft der Familie, um das zurückzubekommen. Ein mühseliger Kampf, der ihn krank werden ließ. Aber diese Geschichte verdeutlicht zumindest den Umgang mit Juden im Nachkriegsdeutschland. Wie würden Sie den beschreiben?
Ja, ich würde sagen, mit verhaltener Ablehnung. Denn die Juden waren ja praktisch das personifizierte schlechte Gewissen der Deutschen. Die Deutschen haben sich natürlich ziemlich zusammengerissen. Es gab in den 50er Jahren immer folgenden Witz, dass zwei Autos aufeinander zufuhren. Einer nahm dem anderen die Vorfahrt. Dann ist der eine ausgestiegen und hat gesagt, Entschuldigung, sind Sie Jude? Und dann sagte der Nein. Und dann sagte er, dann steig aus, du Idiot.
erzählt der Regisseur Michel Bergmann, Autor des Buches Mammeleben oder Das gestohlene Glück, eine Biografie über seine Mutter Charlotte. Ein Buch, das uns Einblicke vermittelt in das Leben einer jüdischen Familie in Deutschland nach dem Holocaust. Und das war HR Info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der App oder in der ARD Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.